Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Guten Morgen, am Mikrofon begrüßt Sie Susanne Fritz. Herzlich willkommen zu unseren Informationen aus Religion und Gesellschaft. Beten in der Abstellkammer. Für Frauen gibt es in der Moschee oftmals keine richtigen Gebetsräume. Nun kämpfen Musliminnen um ihren Platz. Und was hält unsere Gesellschaft noch zusammen? Die Religion hat an Bindekraft verloren. Wichtiger sind Solidarität und der Glaube an den Rechtsstaat, sagt der Tübinger Philosoph Ottfried Höffe im Gespräch. Das sind unsere Themen in der kommenden halben Stunde. Frauen sind wie in anderen Religionen auch im Islam den Männern nicht gleichgestellt. Diese Tatsache führt immer wieder zu viel Kritik. In den muslimischen Gemeinden in Deutschland spielen Frauen ebenfalls eine untergeordnete Rolle. Zum Freitagsgebet in der Moschee gibt es oftmals noch nicht einmal einen Platz für gläubige Musliminnen. Männer und Frauen beten im Islam traditionell getrennt, trotzdem fehlen häufig Frauen Gebetsräume. Oder die Frauen werden in Abstellkammern untergebracht. Auf Instagram hat jetzt eine Initiative anonyme Zeugenberichte aus Moscheen veröffentlicht. Julia Lai wollte es genau wissen und hat eine Muslimin in München zum Freitagsgebet in die Moschee begleitet.
Entschuldigung, gibt es hier einen Frauenbereich auch, wo man am Freitagsgebet teilnehmen
kann? Hier nichts, aber gegenseitig schon.
Also hier habt ihr gar keinen Bereich, der dann für die Frauen abgetrennt ist?
Also hier ist gar kein Platz.
Kein Platz, okay, danke.
Bettina Mehic will beten. Es ist Freitagmittag und damit Zeit für das wichtigste Gebet der Woche. Das Freitagsgebet, das Muslime üblicherweise in Gemeinschaft beten. Wir haben uns dafür in einem Hochhaus im Münchner Süden verabredet. Was für Nicht-Muslime ungewöhnlich klingen mag, gehört für Muslime und Musliminnen in Deutschland zum Alltag. Die allermeisten Moscheen sind bis heute keine alleinstehenden Gotteshäuser, sondern ganz normale Wohnungen, die mehr oder weniger liebevoll zu Gebetsräumen umfunktioniert wurden. In der Machtelfingerstraße finden sich gleich 4 solcher Moscheen in einem Gebäude. Eine afghanische, eine irakische, eine indonesische und eine togolesische. Gute Voraussetzungen, um irgendwo noch einen Platz zu bekommen, dachten wir.
Jetzt sind wir im 4., oder? Noch kein Erfolg bis jetzt. Haben wir uns jetzt zum Sport verabredet oder zum Gebet?
Hast du schon mal überlegt, einen Frauengebetsraum aufzumachen?
Dann wird aber auch irgendwas fehlen. Also ich glaube, so ganz getrennt ist es auch nicht sinnvoll, weil man da auch dann nicht mehr sichtbar ist. Also wenn wir uns zurückziehen, sind wir nicht mehr sichtbar. Und Männer sind einfach so, dass sie den Raum dann nehmen.
Münchens Muslime haben schon länger ein Platzproblem. Raum ist vor allem in der Innenstadt teuer und schwer zu bekommen. Zum Freitagsgebet quellen die Moscheen oft über. Die Corona-Abstandsregeln verschärfen das Problem noch zusätzlich. Für Frauen wird es dadurch noch schwieriger, einen Platz zu ergattern. Denn traditionell beten Männer und Frauen in Moscheen räumlich getrennt. Das wird, gerade von Männern, auch damit begründet, dass das rituelle islamische Gebet mit seinen Bück- und Verbeugungshaltungen sehr viel körperlicher ist als etwa das christliche. Und sich auf Gott zu konzentrieren, so das Argument, wird schwieriger, wenn einem ein attraktives Hinterteil entgegenragt. Damit Frauen in die Moscheen kommen können, braucht es also Platz, der ohnehin schon fehlt. Beim Freitagsgebet geht der Platzmangel besonders oft zu Ungunsten der Frauen aus, sagt Aisha Almila Akca, Mitarbeiterin am Institut für Islamische Theologie an der Humboldt-Universität zu Berlin. Das liege vor allem daran,
dass das Freitagsgebet und das Anhören der Freitagspredigt für Männer, sunnitisch wie schiitisch, als verpflichtend angesehen wird, während es für Frauen keine ähnlichen verpflichtenden Maßnahmen und Regelungen und Pflichten gibt, an einem Gemeinschaftsgebet in der Öffentlichkeit teilzunehmen. Daher ist dieses Bild entstanden, für Männer ist das Freitagsgebet in der Gemeinschaft Pflicht, für Frauen nicht.
Bettina Mehic kann mit diesem Argument wenig anfangen. Pflicht hin oder her, sie will einfach die Möglichkeit haben, gemeinsam mit anderen in der Moschee zu beten.
Also wenn ich kann, gehe ich gerne zum Freitagsgebet, einfach weil es für mich auch so ein Wochenabschluss ist und mir einfach auch viel bringt, in der Gemeinschaft nochmal zu beten. Man kommt ja unter der Woche selten dazu.
Woran liegt es also, dass es so oft keinen Platz für Frauen gibt? dass die Männer grundsätzlich ein Problem damit hätten, dass Frauen zum Gebet kommen, glaubt die Islamwissenschaftlerin Akca nicht.
Um die Moschee am Laufen zu halten, braucht es auch die Frauen. Wenn die Frauen kommen, kommen die Kinder auch. Wenn die Kinder kommen, dann hat man die nächste Generation gesichert. Und daher gibt es eigentlich keinen Widerstand von männlicher Seite, die sagen, wir wollen euch Frauen alle gar nicht hier haben.
Aber die Moscheen in Deutschland seien als reine Männerräume entstanden. Denn es waren zunächst meist männliche Gastarbeiter, die in Fabriken oder Studentenwohnheime nach Ecken suchten, um gemeinsam das Freitagsgebet zu verrichten. Erst später entstanden offizielle Gebetsräume.
Aber wir sehen eben ab den 80er Jahren spätestens, dass sich Frauen für immer mehr Räume einsetzen, das gegenüber ihren Vorständen artikulieren, sich die Männervorstände auch darum bemühen, Frauenräume herzustellen. Aber die sind dann erst einmal natürlich weder in der Größe noch in der Ästhetik vergleichbar mit den Gebetssälen, die für die Männer hergerichtet worden sind.
Tatsächlich weisen heute die meisten Moscheen einen Frauenbereich aus. Auf der Seite moscheesuche.de etwa geben 44 von insgesamt 48 Münchner Moscheen an, einen Frauenbereich zu haben. Aber was sich dahinter verbirgt, sagt Aisha Almila Akca, kann sehr unterschiedlich sein.
Ob dann die Frauenräume von der Größe her ausreichen, ob sie mehr als Abstellkammer oder mit eben zerschlissenen Teppichen oder eben nicht würdig genug quasi für die Frauen ausgerichtet werden, ob sie überhaupt genutzt werden, wer den Schlüssel überhaupt hat und so weiter, das ist nochmal ein anderes Problem.
Sehen wir mal hier, ach so, da kann man auch noch Schuhe ausziehen. Okay, schauen wir hier mal.
Bettina und ich sind inzwischen im 5. Stock vor der togolesischen Moschee angekommen. Und endlich haben wir Glück. Es gibt einen Frauenbereich, der auch beim Freitagsgebet für die Frauen freigehalten wird.
Frauen hier, diese Seite. Okay,
danke. Hier gibt es einen Frauenbereich?
Ja.
Okay.
Diese Seite.
Danke. Bitte? Frauenbereich oder Abstellkammer?
Der Raum ist groß und hell, doch er dient offensichtlich auch als Abstellraum. An der Wand lehnen eine Matratze, Stühle, Tische, Koffer, Müllsäcke, Kartons, eine Leiter. Alles wild durcheinander. An die Fensterseite gelehnt sitzen zwei Frauen und ein junges Mädchen. Sie tragen bunt bedruckte afrikanische Gewänder und einfarbige Kopftücher. Wenn es nicht so voll sei wie heute, sagt eine der anwesenden Damen, dann beteten die Frauen oft auch im Männerraum mit.
Wir haben so einen großen Raum da für Männer. Wir haben so viele Leute. Dann wir teilen hier, die Menschen, Frauen kommen hier. Aber wenn so ein bisschen wäre, wir können auch die große, richtig umschieben. Ja.
Dann betet ihr im Männer.
Männer, ja, es ist geteilt.
Ah, okay. Also
geteilt.
Vorne und Hände.
Ja, es ist geteilt.
Wir sind noch mitten im Gespräch, als im Hintergrund der Gebetsruf ertönt. Per Lautsprecher wird er in den Frauenraum übertragen.
Andere Seite bei Männern.
Andere Seite.
Ja,
hier gibt es nur einen gemeinsamen
nur
eine,
ja,
Eingang.
Ja, einen Gang, genau, einen Gang. Ja.
Ashhadu an la ilaha illallah.
Nach dem Gebetsruf beginnt zunächst eine Art Unterrichtsstunde, ein Fragen-Ping-Pong zwischen zwei Männern. Wir verfolgen das Geschehen über die knarzenden Lautsprecher. Doch auch mit Lautsprecher verstehen wir von dem Gespräch so gut wie nichts. Das liegt nicht nur daran, dass das Gespräch auf Kotokoli stattfindet, einer der Sprachen Togos. Bettina Mehit stört es auch, dass wir überhaupt so abgeschottet sind vom Geschehen.
Ich finde es immer komisch, wenn ich den nicht sehe, der spricht. Also ich finde, das hat ja auch viel mit dem, dass man versteht, zu tun, wenn ich denjenigen sehen kann, der spricht.
Als wir die Moschee schließlich noch vor dem Gebet verlassen, weil Bettina ihre Kinder abholen muss, hält uns ein junger Mann auf. Es werde gleich auch noch eine deutsche Übersetzung geben. Er ist offensichtlich bemüht. Bettina ist trotzdem enttäuscht.
Sie haben einen Frauenraum und ich glaube, was man so gesehen hat, sind sie auch sehr aktiv, dass die Frauen nicht ausgeschlossen sind. Aber Vorrang haben halt schon die Männer. Das merkt man also.
Im Treppenhaus, zwei Stockwerke weiter unten, treffen wir auf Ahmed Cheke Popal, einen jungen Imam, der in München für seine progressiven Positionen bekannt ist. Er leitet ein Freitagsgebet in der indonesischen Moschee. Popal sagt, wenn Männer Frauen den Zugang zur Moschee versperren, dann habe das weniger mit ihrer Religion und mehr mit ihrer Kultur zu tun.
Es hat keine theologische Begründung, aber man kann sie theologisch begründen. Man kann diese äußerst kulturelle Haltung mit religiösen Argumenten untermauern.
Popal selbst achtet als Imam stets darauf, dass es Platz für Frauen gibt. Auch dann, wenn viele Männer kommen. Er findet, das müsste längst selbstverständlich sein. Schließlich hätten Frauen und Männer auch zu Zeiten des Propheten Mohammed zusammen gebetet.
Sie waren im selben Raum. Sie waren unterschiedlich positioniert. Die Frauen waren weiter hinten, die Männer waren weiter vorne, aber sie waren unter einem Dach.
Damit sich etwas ändert, sagt Popal, müssten das aber auch die Frauen noch mehr einfordern. Denn lauten Widerstand erlebe er bisher kaum. Tatsächlich, das sagt auch die Forscherin Aisha Almila Akja, organisiere sich der Widerstand meist informell, auf lokaler Ebene. Zunehmend schwappt das Thema aber auch in die sozialen Medien über. So betreibt etwa die Initiative Nafisa, eine Initiative muslimischer Frauen, seit einigen Jahren den Blog Frauenbereich. Darauf teilen sie anonymisierte Erfahrungsberichte von Frauen in deutschen Moscheen. Zu lesen ist da etwa, dass die weiblichen Gläubigen in kalten Vorräumen, neben Schuhschränken oder im Büro des Imams beten mussten, weil es keinen Platz für sie gab. Aber manchmal eben auch, dass die Dinge sich allmählich verändern, sagt Janan Bayram, eine der Initiatorinnen der Initiative Nafisa.
Da berichtet eine Frau darüber, dass es unterschiedliche Eingänge für Männer und Frauen gab und der Fraueneingang über ein Labyrinth gegangen ist und sie sich irgendwann mal geweigert hat, diesen Eingang zu nutzen und den in Anführungsstrichen Männereingang genutzt hat. Sie berichtet darüber, dass am Anfang so einige Mitglieder davon nicht so begeistert waren und auch schon komische Mimiken gemacht haben, aber sie hat es übersehen und sie hat diesen Eingang benutzt, zusammen mit anderen Frauen, bis letztendlich der sogenannte Fraueneingang geschlossen wurde und nun Männer und Frauen denselben Eingang benutzen.
Ja, hat sich die Hartnäckigkeit also gelohnt. Frauen in der Moschee, Julia Lai, hat eine Muslimin zum Freitagsgebet begleitet. Corona-Pandemie, Terroranschläge, Klimawandel, Rechtspopulismus. Solche Phänomene belasten die modernen Demokratien. Sie fordern demokratische Werte heraus und können die Akzeptanz der Menschen für die Demokratie beeinträchtigen. Denn der Staat muss in Krisen oftmals zu unattraktiven, freiheitseinschränkenden Maßnahmen greifen, so wie zum Beispiel in der Corona-Pandemie. Aber auch eine Entwicklung, gesellschaftlich strittige Themen nicht mehr sachlich zu diskutieren, kann der Demokratie schaden. Der Tübinger Philosoph Ottfried Höffe hat sich angesichts der Gefahren für die Demokratie mit der Frage beschäftigt, was hält unsere Gesellschaft noch zusammen? Und einen Essay dazu geschrieben. Ich habe mich mit ihm darüber vor der Sendung unterhalten und die Frage direkt an ihn weitergegeben.
Also ohne Zweifel an erster Stelle ein weithin funktionierender Rechtsstaat. Dazu kommt eine Erfahrung, vielleicht manchmal auch nur ein Gefühl, der Zusammengehörigkeit. Ein Zusammengehörigkeitsgefühl, das über einen bloßen Verfassungspatriotismus hinausgeht, was sich zum Beispiel darin zeigt, und das gehört auch zu den Funktionsbedingungen unserer Demokratie in einer engagierten Bürgergesellschaft, sichtbar beispielsweise in der Vielzahl von Mitarbeit in Ehrenämtern.
Jetzt haben Sie schon einiges genannt, Ehrenamt, Zusammenhalt, aber was macht denn den Zusammenhalt aus?
Das ist nicht ganz einfach, aber es beginnt sicherlich mit der gemeinsamen Rechtsordnung. Es setzt sich fort in der gemeinsamen Sprache, es setzt sich fort in einer gemeinsamen Geschichte, in Traditionen, in Erzählungen. Also diese zum Teil sehr elementaren und dann auch wieder tiefer reichenden Dinge schaffen einen Zusammenhalt.
Es ist ja oftmals die Rede davon, dass die modernen Demokratien bedroht sind. So zum Beispiel, als Trump-Anhänger das Kapitol in Washington stürmten, um die Bestätigung der Wahl von Joe Biden zu verhindern. Was ist es denn genau, was die modernen Demokratien gefährdet?
Also zunächst einmal würde ich hoffen, dass diese gewaltbereite Trump-Anhängerschaft eine Minderheit ist, eine Ausnahme. Gefährdet wird sie durch den Terrorismus, durch die Finanzkrise vor einigen Jahren, durch die Flüchtlingsprobleme, durch den Klimawandel und den Klimaschutz, der geboten ist. Und nicht zuletzt jetzt unsere Pandemiezeiten. Ich spreche von Virokratie, also von einer Herrschaft des Virus.
Ist es das, was ich am Anfang erwähnt habe, dass diese Krisen oder diese Bedrohungen die Akzeptanz für die Demokratie gefährden? Oder was macht diese Krisen da so gefährlich?
Zunächst einmal glaube ich, dass die Krisen zeigen, wir müssen zusammenarbeiten und Probleme suchen, die Zustimmung der Betroffenen finden. Und in vielen Fällen geschieht das ja auch relativ positiv. Dass es dazu Diskurse gibt, auch Streitigkeiten, ist völlig wahr. Aber wenn man nicht in die Feinheiten geht und auf die Feinheiten kommt es am Ende an, dann ist in all den von mir genannten Punkten doch eine sozusagen elementare mindestens Hintergrund Übereinstimmung. Wir müssen den Terrorismus bekämpfen. Die Finanzkrise fordert den Staat heraus, Hilfen zu leisten. Die Flüchtlingsprobleme haben wir trotz vieler Schwierigkeiten dann doch mindestens, wie eine berühmte Bundeskanzlerin, die jetzt abtritt, gesagt hat, geschafft. Unter anderem auch deshalb, weil dort so viele Menschen, Privatleute, auch manche Institutionen so intensiv geholfen haben. Und jetzt in der Bürokratie, da gibt es unterschiedliche Einschätzungen. Ich bin manchmal der Meinung, dass man zu viel von Panik geredet hat, dass man die Freiheitseinschränkungen etwas vorsichtig hätte machen können. All das ist zum Teil meines Erachtens etwas unterschätzt worden, aber insgesamt würde ich auch sagen, wir kommen durch die Pandemie durch. Andererseits, wenn man schaut wieder, die Impfbereitschaft ist bei uns gering. Die Dänen können das besser, die Spanier bei 85%, wir sind, glaube ich, bei 65%. Also stolz müssen wir nicht sein.
Oft wird der Rechtspopulismus als eine Bedrohung für die Demokratie bezeichnet. Was macht ihn so gefährlich in Ihren Augen?
Also an erster Stelle muss ich gestehen, die Gewaltbereitschaft. Dass man anderer Meinung ist und zum Teil sehr abstruse Meinung vertritt, darüber muss man diskutieren können. Die muss man auch in die Ecke stellen und einfach sagen, wer sowas vertritt, der gehört nicht in unseren inneren Kreis. Aber die Gewaltbereitschaft, die leider auch auf linker Seite herrscht, das finde ich das größte Problem. Und dann auch wiederum, mit vielen von denen kann man nicht diskutieren, obwohl man muss immer mit ihnen und nicht nur über sie diskutieren. Ob sie sich belehren lassen, ist eine andere Frage. Und ich würde schon sagen, auch die Verblendung, die auf dieser Seite besteht, ist erschreckend.
Konflikte sind ja auch wichtig für eine Demokratie. Die bringen eine demokratische Gesellschaft weiter, etwa wenn es um die Rechte von Minderheiten geht. Wie wichtig ist es denn für demokratischen Gesellschaften überhaupt, dass gestritten wird?
Also es ist zunächst einmal unvermeidbar. Zur Demokratie gehört eine pluralistische Gesellschaft. Wir leben nicht, was auch lange nicht mehr der Fall ist, in einer sozusagen religiös homogenen, in politischer Ausrichtung homogenen Gesellschaft. Und dürfen nicht vergessen, der Pluralismus erlaubt verschiedenen Menschen nicht nur unterschiedliche Ansichten, sondern auch unterschiedliche Lebensstile. Ist also ein humaner Gewinn. Diesen humanen Gewinn dürfen wir gar nicht aufs Spiel setzen. Und insofern ist eine sogenannte totale Harmonie gar nicht zu erwarten, aber auch nicht wünschenswert.
Wir haben vorhin über Zusammenhalt gesprochen. Sie sagten, da gibt es ganz viele Aspekte des Zusammenhalts, zum Beispiel die Sprache, die gemeinsame. Früher spielte die Religion für den gesellschaftlichen Zusammenhalt eine große Rolle. Heute sind viele Menschen in Deutschland konfessionslos oder messen der Religion keine große Bedeutung in ihrem Leben mehr bei. Hat die Religion als Bindekraft in der modernen Gesellschaft ausgedient?
Das Christentum, die bisher vorherrschende Religion, ist zur Minderheit geworden. Das sind weniger als 50%, die sich zur katholischen oder protestantischen Kirche bekennen. Die Religion hat sicher an Bindekraft verloren. Sie ist noch präsent bei Feierlichkeiten, Hochzeiten, auch Beerdigungen werden in religiösen Zusammenhängen gefeiert. Wir dürfen auch nicht vergessen, es gibt ja eine ganze Menge auch an religiöser Musik beispielsweise. Denken wir an Bach-Kantaten oder die Matthäus-Passion. Die werden auch von nicht religiösen Menschen geschätzt und gerne angehört und schaffen auch eine gewisse, ein in sich gehen, eine gewisse Läuterung vielleicht. Aber auch das will ich nicht vergessen. Die Kirchen sind in allen möglichen Institutionen, wie in Rundfunkräten, in Ethikräten, immer noch präsent. Aber insgesamt muss man sagen, der Einfluss ist sukzessiv, sozusagen schleichend und über die Generation hingesehen, ganz enorm zurückgegangen.
Und das Weihnachtsoratorium von Bach zu hören, kann ja auch als Kulturgut verstanden werden und muss nicht unbedingt religiöse Aspekte haben. Was ursprünglich im religiösen Kontext wahrgenommen wurde, wird heute vielleicht auch eher als kulturelle Errungenschaft wahrgenommen und nicht mehr religiös verstanden. Wenn Religion in der zunehmend säkularen Gesellschaft als Bindekraft keine große Rolle mehr spielt, was tritt denn an ihre Stelle?
Das ist zunächst mal der funktionierende Rechts- und Verfassungsstaat. Dazu ist das schon genannte Gefühl der Zusammengehörigkeit. Das ist eine Stärkung der Bürgergesellschaft, zeigt sich nicht nur in Bürgerinitiativen oder vielleicht auch Bürgerprotesten, sondern in der Bedeutung des Ehrenamtes. Gerade in Deutschland scheint das sehr stark verbreitet zu sein. Je nach Zahlen spricht man von 1/3 bis sogar 2/3 von Personen, die sich hier engagieren. Ob das die Kultur ist, ob das soziale, karitative Hilfe ist. Und deshalb sollten wir auch nicht zu kritisch gegen unsere Gesellschaft sein. Viele sagen, natürlich ist die Gesellschaft schlechter geworden. Ich glaube, im Gegenteil, sie ist eher ein wenig besser, auf jeden Fall sicher nicht sichtbar schlechter geworden.
Sie sprechen in diesem Zusammenhang in Ihrem Buch auch von Bürgertugenden, die wichtig sind, um Gefahren für die Demokratie abzuwehren. Welche Tugenden sind das jetzt, abgesehen einmal von der Bereitschaft, sich ehrenamtlich zu engagieren?
Ich beginne mal mit dem Rechtssinn, dass man bereit ist, das Recht, die Gesetze, die Verordnungen anzuerkennen und nicht nur, weil dann irgendeine Buße oder andere Sanktion droht, sondern von innen heraus. Damit einem Gerechtigkeitssinn, der sagt, wir müssen schauen, dass die Gruppen oder die Gedanken, die bisher unterdrückt wurden oder nicht anerkannt wurden, dass die auch eine Stimme bekommen. Dann ein Gemeinsinn, und damit sind wir natürlich beim Stichwort auch Ehrenamt und Bürgersinn. Und nicht zuletzt eine gewisse Besonnenheit und Gelassenheit, beispielsweise bei den Themen, die wir hatten. Trotz der Gefahr des Terrorismus muss man nicht immer Angst haben. Trotz der Finanzkrise, die ja mehr oder weniger doch überwunden wurde. Trotz der Flüchtlingsproblematik, die bleiben wird, aber nicht annähernd diese Wucht und vor allem nicht diese Gefahr in sich trägt, die behauptet wurde. All diese Dinge kann man auch mit einer Besonnenheit und Gelassenheit wahrnehmen und auch bewältigen. Und das gehört auch zu einem Bürgersinn oder zu diesem Gemeinsinn, zu den Bürgertugenden.
Sie schreiben in Ihrem Buch, dass es vielen Demokratien gar nicht so schlecht geht. Im Gegenteil, viele erfreuen sich ihrer Ansicht nach eines facettenreichen Wohlstandes. Ist es also ungerechtfertigt, von der Krise der Demokratie zu sprechen?
Also ich würde den Ausdruck Krise der Demokratie nicht aus der Debatte verbannen. Krisen heißt, das sind Zeiten, in denen es Schwierigkeiten auftauchen. Schwierigkeiten, die man bewältigen und lösen muss, die gibt es immer wieder. Aber es ist nicht so weit, dass wir von einer tiefen Krise der Demokratie sprechen müssen. Die entsprechenden Diagnosen von Sozialwissenschaftlern, unter anderem auch, sagen wir, die Diagnose Postdemokratie, wir leben nicht mehr in demokratischen Verhältnissen, die lassen mindestens an Augenmaß und an Erfahrungsnähe vermissen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, die Verhältnisse, die Armut, die zerstörten Städte, der 40er, 50er, 60er Jahre haben wir doch längst überwunden. Der Wohlstand ist auch sehr viel höher als damals. Wir haben ein wissenschaftlich und forschungsmäßig wünschenswertes Niveau erreicht. Wir haben ein kulturelles Niveau. Deutschland, und ich nehme mal die deutschsprachigen Länder, Österreich und Schweiz dazu, sind das hinsichtlich Theater, Opern, Konzerten dichteste Land der Welt. Es sind so viele Facetten, die wir einfach nicht verdrängen sollen, deren wegen man nicht mit einem falschen Optimismus, sondern mit einer Erfahrungsnähe behaupten kann, ja, wir haben ein emotionales und humanes Kapital. Und wenn man das etwas sagen darf, die Gefahr von Menschen, die sich, weil sie mit dem Leben nicht zufrieden sind, das Leben nehmen, ist zurückgegangen, was doch auch ein Zeichen sind, dass unsere Verhältnisse nicht lebensunwerter geworden sind.
Vielen Dank für das Gespräch. Das war der Tübinger Philosoph Ottfried Höffe. Er hat gerade ein Buch geschrieben mit dem Titel »Was hält unsere Gesellschaft noch zusammen?« Der Essay ist im Kröner Verlag erschienen. Und das waren unsere Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin. Ich heiße Susanne Fritz. Danke fürs Zuhören. Nach den Nachrichten kommt die Lebenszeit. Bei Michael Röhl geht es um pflegende Angehörige und die Frage, inwiefern sie von der Gesellschaft überhaupt wahrgenommen werden.
Hier an dieser Stelle war es das in Sachen Religion, aber es gibt natürlich noch mehr. Etwa in unserem Feature aus Religion und Gesellschaft am Mittwochabend um 20.10 Uhr im Deutschlandfunk. Und Sie finden Themen aus der Welt der Religionen auch im Deutschlandfunk Kultur. Jeden Sonntag zwischen 14 und 15 Uhr.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Relativ zeitig nach der ersten OP habe ich die Kraft gehabt, mein Leben in Gottes Hand zu legen.
Manche fühlen sich von einem Glauben gehalten, andere davon eingeengt.
Oft wird mit diesem Satz, Gott hat mir gesagt, irgendein Machtanspruch verbunden oder eine Aussage, meistens mit einer sehr engen Moralität verknüpft.
Was macht Religion mit Menschen und was machen Menschen aus Religion?
Er hat das Gefühl, dass er mit etwas Essentiellerem in Kontakt kommt, mit etwas Tieferem in ihm, was vielleicht schon lange darauf wartete, mal auch zum Zuge zu kommen.
Es wird hier nichts irgendwie unter den Teppich gekehrt, Papa ist Moslem, Mama ist Jüdin, Punkt.
Ich glaube, im Reich Gottes gibt es sowas wie eine Narrenfreiheit für Arme. Man wird freier.
Reportagen und Gespräche aus der Welt der Religionen. Sonntag, 14.05 Uhr im Deutschlandfunk Kultur. Und jederzeit in der DLF-Audiothek.